Herder fürs Ohr. Das Schülerradio. Aus dem Herder-Gymnasium.
Herzlich willkommen zu einer Sondersendung von Herder fürs Ohr, dem Schülerradio aus dem Minder-Herder-Gymnasium. Mein Name ist Finja Langelee und ich mache im Mai Abitur am Herder.
Hallo, ich bin Stella Siegmeier. Ich bin ebenfalls in der Jahrgangsstufe Q2, also kurz vorm Abi. Wir haben die folgende Radiosendung über unsere Gedenkstättenfahrt in das Konzentrationslager Nordhausen im Harz mit unseren Sozialwissenschaftskursen zusammengestellt.
Ja, wir waren im Februar zusammen mit unserer Sowie-Lehrerin Frau Lehmkuhl und ihrer Arbeitsgemeinschaft Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage sowie mit der Radio AG von Herrn Hansing einen Tag in der KZ-Gedenkstätte Nordhausen.
Wir möchten euch und Sie darauf hinweisen, dass die folgende Sendung drastische Themen beinhaltet und für jüngere Zuhörer nicht geeignet ist.
Der Nationalsozialismus ist unser gemeinsames schreckliches Erbe, welches nicht in Vergessenheit geraten darf. Einerseits, um die Opfer nicht zu vergessen, andererseits, damit sich so etwas nicht noch einmal wiederholt. Aus diesem Grund besichtigen wir mit zwei Sowie-Kursen die KZ-Gedenkstätte.
Die Absicht der Fahrt lag einerseits darin, uns Schüler über das Thema vor Ort aufzuklären, aber auch viele weitere Menschen darüber zu informieren, was in dem KZ im Harz passiert ist. Deshalb haben wir gemeinsam die Radiosendung erstellt. Geleitet wurde dieses Projekt von unserer Sowie-Lehrerin Stefanie Lehmkuhl mit der technischen Unterstützung durch Holger Hansing, dem Betreuungslehrer der Radio AG.
Alle Schüler haben ihren eigenen Beitrag zu diesem Projekt verfasst und sich dabei auf einen besonderen Aspekt fokussiert. Zusätzlich spielen wir in dieser Sendung Musik, welche ebenfalls von uns Schülern ausgesucht wurde.
Bei der Musikauswahl haben wir uns ganz bewusst dazu entschieden, das neue Lied Deutschland von der Band Rammstein nicht mit einzubringen, da das Musikvideo abstoßend ist. Beispielsweise treten die Bandmitglieder als Häftlinge eines Konzentrationslagers auf. Nach der folgenden Musik beginnen wir mit unserem ersten Beitrag über unsere Gedenkstätten.
Das Herder, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage.
Hallo, hier ist Herder fürs Ohr mit der Sendung über die Gedenkstättenfahrt ins KZ Nordhausen. Wie gesagt, diese Sendung ist für jüngere Hörer nicht geeignet.
Mittelbau Dora steht exemplarisch für die Geschichte der Zwangsarbeit sowie für die Verlegung der Rüstungsindustrie unter Tage im Zeitraum von 1943 bis 1945 unter der Führung des ersten Sturmbannführers und Kommandanten Otto Förschner. Aufgrund dessen ist der Mittelbau Dora heute auch als Hölle von Dora bekannt. Die Häftlinge, darunter Zeugen Jehovas, Juden, Homosexuelle, politisch Verfolgte, Asoziale sowie Kriminelle, stammten aus allen Ländern Europas. Schätzungsweise verstarb jedoch jeder Dritte von ihnen. Am 7. Februar 2019 haben wir im Rahmen einer Gedenkstättenfahrt der Sozialwissenschaften des Herder Gymnasiums Minden die Gelegenheit, die Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers zu besuchen. Im Folgenden werden wir Schülern einige Fragen zu ihren Erwartungen sowie zu den erhaltenen Eindrücken stellen.
Die erste Frage lautet: Was hast du für Erwartungen an die Gedenkstätte?
Ich hoffe, dass wir da zu sehen bekommen, wie die Häftlinge früher gelebt haben, weil wir ja wissen, dass viele während der Produktion auch gestorben sind. Und ich würde gerne wissen, wie das so aussieht, warum diese Lebensbedingungen einfach so schlecht waren, wie die Schlafplätze aussehen und weiteres.
Dass wir Einblicke zu den Grauen kriegen, die vor 80 Jahren innerhalb Deutschlands stattgefunden haben. Naja, im Rahmen des Geschichtsunterrichts kriegen wir ja nur Bilder gezeigt und ich glaube, dass es schon eine sehr bewegende Reise wird, insofern, dass wir auch klare Eindrücke mal erhalten von dem, was passiert ist vor 80 Jahren.
Ich habe die Erwartungen, dass ich natürlich weitaus mehr von dem KZ erfahre, die Bedingungen, in denen sich die Menschen da befunden haben, natürlich näher erläutern kann, also dass man ein gewisses Nachempfinden irgendwie da hat.
Also ich bin sehr gespannt, muss ich sagen. Ich war noch nie in einer Gedenkstätte. Ich stelle es mir so vor, dass eine sehr bedrückte Stimmung herrscht und dass man Eindrücke vom Leben der Häftlinge bekommt und genauer beleuchtet wird, in was für Zuständen menschliche Schicksale leben mussten.
Also ich glaube, dass man halt eine krasse Vorstellung nochmal bekommt. Also in Filmen sieht man das ja immer und kann sich das gar nicht so richtig vorstellen. Und dass man dann so hautnah sozusagen nochmal die Eindrücke sieht und miterlebt. Und ja, genau wie Charlie schon gesagt hat, dass es ziemlich bedrückend sein wird.
Das Herder. Schule ohne Rassismus. Schule mit Courage.
Das Konzentrationslager Nordhausen, das die Nazis Mittelbau-Dora nannten, das wir im Februar 2019 im Rahmen unserer Gedenkstättenfahrt besucht haben, ist schon außergewöhnlich, findest du nicht?
Ja, das KZ ist ja mit eines der wenigen, die so aufgebaut und strukturiert waren.
Mit den Besonderheiten des KZs Mittelbau-Dora haben sich Steffi und Bonnie aus unserem SOWI-Kurs beschäftigt. Sie erklären uns, was auffällig an dem KZ ist.
Dora wurde als Außenlager des KZ Buchenwald im Sommer 1943 mit der Verlagerung der Raketenproduktion von Peenemünde in vor Luftangriffen geschützten Stollenanlagen bei Nordhausen errichtet.
1944 und 1945 mussten 10.000 KZ-Häftlinge Zwangsarbeit beim Ausbau unterirdischer Flugzeug- und Treibstoffwerke leisten. Es gab insgesamt 40 Lager über den gesamten Harz verteilt.
Es war ein Konzentrationslager des totalen Krieges. Nach der Bombardierung der Heeresversuchsanstalt Peenemünde wurde im August 1943 am Kohnstein bei Nordhausen ein Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald eingerichtet. Es bekam den Namen Dora und diente vor allem der unterirdischen Produktion von Vergeltungswaffen, mit deren Hilfe Hitlers Propagandaapparat den Deutschen den Endsieg versprach.
Heute ist Dora ein europäischer Lern- und Gedächtnisort. Von etwa 150 Gebäuden des Häftlingslagers sind nur zwei komplett erhalten geblieben, das Krematorium und die Feuerwache. Beide wurden ab Mitte der 1960er Jahre zu Ausstellungsräumen umgebaut. Durch den vorsichtigen Rückbau der Ausstellung und eine nachhaltige Sanierung und Restaurierung der originalen Bausubstanz zwischen 1995 und 2012 konnten beide Gebäude erhalten werden. Von allen anderen Gebäuden, etwa dem Arrestzellenbau und den Baracken, blieben offene Fundamentreste oder gemauerte Sockel übrig. Sie waren bis zur Jahrtausendwende dem Verfall preisgegeben. Diese steinernen Zeugen, dazu gehören auch die Bahnhofsrampen und die Torpfosten des SS-Lagers, konnten schlicht restauriert werden. Die Mauerreste des früheren Arrestzellenbaus werden durch eine spezielle Betonabdeckung geschützt. Sie verdeutlichen Grundrisse und Aufbau des ehemaligen Lagergefängnisses. Auch heute kann man die erhaltenen Gebäude noch betreten. Auch der komplett erhaltene Stollen ist betretbar und zeigt eine interaktive Ausstellung.
Das Schülerradio aus dem Herder-Gymnasium. Wir spitzen eure Ohren.
Es ging im KZ Mittelbau-Dora, also um den Bau der Vergeltungsrakete V2 in einer unterirdischen Fabrik.
Ich kann mir unter einer Vergeltungsrakete gar nichts vorstellen.
Arvid und Luca aus unserem SOWI-Kurs können dir die Vergeltungswaffe jetzt genauer erklären.
Was genau sind die Vergeltungswaffen? Die Vergeltungswaffen wurden hergestellt, um die Kriegsniederlage des Deutschen Reiches abzuwenden. Die V1 war eine Flugbombe mit einer Länge von ca. 8 Metern und ca. 2 Tonnen Gewicht. Ihr erster Einsatz war am 13. Juni 1944. Allerdings schlug das Projekt V1 fehl, da nur 25% aller Bomben ihr Ziel trafen, die anderen wurden von alliierten Geschützen abgeschossen, bevor sie dieses erreichten oder hatten technische Defekte.
Im September 1944 wurde erstmalig die V2 eingesetzt, mit Ziel auf London. Diese war ursprünglich eine A4-Rakete und wurde mit einer Tonne Sprengstoff bestückt. Sie war über 5000 km/h schnell, also ca. vierfache Schallgeschwindigkeit, und hatte eine Reichweite von 400 Kilometern. Die Flugzeit der Rakete bis nach London betrug nur 320 Sekunden, also 5 Minuten und 20 Sekunden, und war durch ihre hohe Geschwindigkeit nicht auf einem Radar zu orten. Es wurden ca. 6000 Raketen im KZ Mittelbau-Dora von den durchschnittlich 15.000 Häftlingen hergestellt.
Willkommen zurück zu unserer Sendung über die Gedenkstättenfahrt ins KZ Nordhausen.
Ich habe mal gehört, dass bei der Produktion der Vergeltungswaffen V1 und V2 im KZ Mittelbau-Dora mehr Häftlinge gestorben sein sollen als später durch den Einsatz der Waffen im Krieg.
Ja, das ist richtig. 20.000 KZ-Häftlinge sind bei der Herstellung der Vergeltungsraketen im KZ gestorben. Und ca. 15.000 zivile Opfer haben die Raketeneinschläge in den Wohngebieten im belgischen Antwerpen sowie in Englands Hauptstadt London gekostet.
Über Zahlen und Fakten hört man ja viel, aber das ist ja immer so abstrakt. Ich will mal wissen, wie war es wirklich, in einem KZ leben zu müssen? Weitere Informationen zu den Lebensbedingungen im KZ haben Tim, Franjo und Daniel jetzt für uns.
Uff, ich glaube, ich halte es nicht mehr lange aus. Mir tut alles weh. Und ich habe seit Tagen nichts mehr richtig gegessen oder geschlafen.
Psch, lass das ja nicht den Wachmann hören. Sonst schicken sie dich noch ins Vernichtungslager. Sag mal, Junge, wie alt bist du?
19.
Eine Schande. So jung und schon an so einem gottverfluchten Ort.
Ruhe! Ein Wort noch und ihr werdet es bereuen. Also geht sofort wieder an die Arbeit.
Bitte, mein Herr. Ich brauche eine Pause, sonst breche ich zusammen.
Wenn du nicht sofort weiterarbeitest, wirst du morgen noch deportiert.
Hey, was ist los, mein Junge? Wachmann, der Junge ist zusammengebrochen. Holen Sie Hilfe!
Geh zurück an die Arbeit. Ich gehe in der Zwischenzeit diesen Vorfall melden.
Grausame Lebens- und Arbeitsbedingungen waren der Alltag für die Insassen des Konzentrationslagers Mittelbau-Dora. Bei der Ankunft erhielt jeder Häftling Kleidung, eine Schale, einen Löffel und eine Tasse. Sind diese abhanden gekommen oder kaputt gegangen, mussten die Häftlinge entweder ohne auskommen oder ihre Mitinsassen bestehlen, denn ersetzt bekam man nichts. Insgesamt 60.000 Menschen befanden sich in Mittelbau-Dora. Dies führte zwangsweise zu einem starken Platzmangel in Schlafkammern und Baracken, was oftmals zu Konflikten zwischen den Insassen führte. Die Ernährung der Häftlinge, die medizinische Versorgung und die sanitären Anlagen waren alle mangelhaft, falls sie überhaupt existiert haben. Die einzige Mahlzeit des Tages gab es am Abend, sobald die Arbeitszeit geendet hatte. Ein altes, ranziges oder sogar vergammeltes Laib Brot und eine Tasse voll stinkender und ungenießbarer Brühe waren die einzige Nahrung, die sie bekamen. Nicht nur der Zustand, sondern auch die Menge der Nahrung führte zwangsläufig zur Unterernährung und zu gesundheitlichen Problemen. Diese grausamen Umstände als auch die harte körperliche Arbeit schwächten die Häftlinge immer weiter, bis große Teile der Häftlinge stark unterernährt waren und an Erschöpfung starben. Der Tag der Häftlinge begann immer mit 30 Minuten für die Körperhygiene und um sie ein Bett zu machen. Da es jedoch nicht genug sanitäre Anlagen für alle Häftlinge gab, war es normal, einige Tage oder gar Wochen ungewaschen zu bleiben. Nach diesen 30 Minuten gab es den Morgenappell. Dort wurde die Anwesenheit kontrolliert und Exempel statuiert, um Angst zu schüren und die Macht der NS zu demonstrieren. Nach diesem Appell mussten die Häftlinge 12 Stunden lang Schwerstarbeit betreiben und wer nicht mehr arbeiten konnte oder wollte, wurde entweder getötet oder in die Vernichtungslager deportiert.
In den Anfangszeiten des KZ Mittelbau-Dora bestand die Aufgabe der Häftlinge darin, unter Tage die Stollen zu graben bzw. aufzusprengen, die später als Produktionsstätte für die V2-Rakete dienen sollten. Es gab keine Baracken, die an der Oberfläche waren und als Unterkunft bzw. Schlafplatz genutzt werden konnten. Also mussten die Häftlinge in den Stollen mehrere Monate am Stück in der vollkommenen Dunkelheit leben und schlafen. Die regelmäßigen Sprengungen führten dazu, dass sich der Staub auf allem ablegte und losgelöste Steine, die von der Decke fielen, führten nicht selten zu starken Verletzungen oder gar zum Tod. Je nach individueller Fachkenntnis der Häftlinge wurden diese zur Arbeit an der V2-Rakete gezwungen. Auch hier arbeiteten die Häftlinge ohne jegliche Schutzkleidung mit gefährlichen Stoffen. Falls die Häftlinge ihre Arbeit nicht nach der Vorstellung der Aufseher erledigten, wurden sie brutal bestraft. Knüppelhiebe und Prügelstrafen waren an der Tagesordnung. Die völlig entkräfteten und unterernährten Häftlinge starben oft an diesen miserablen Umständen, an Erschöpfung und der körperlichen Misshandlung.
Zusammenfassend kann man sagen, dass das Leben für die Menschen eine Qual war. Sie mussten körperliche und geistige Folter ertragen. Sie arbeiten tagelang im Stollen, ohne das Sonnenlicht zu sehen und verrichten körperliche Schwerstarbeit. Diese Arbeit mussten sie ohne jegliche Schutzkleidung gänzlich unterernährt und vollkommen erschöpft verrichten. Die Häftlinge mussten die Willkür der SS-Männer ertragen, ohne jegliche Chancen auf ein Leben in Freiheit.
Herder fürs Ohr. Das Schülerradio des Herder-Gymnasiums.
Mit der heutigen Erinnerungskultur haben sich unsere Mitschüler Hakan, Sarah und Lisa beschäftigt.
Ja, es geht darum, dass das ehemalige KZ heute eine Gedenkstätte ist, damit auch heute noch jeder erfahren kann, welche Gräueltaten während der Nazi-Diktatur dort geschehen sind.
Um dieses Wissen weiterzugeben, arbeiten einige pädagogische Mitarbeiter auf dem Gedenkstättengelände in Nordhausen. Hakan hat den Gedenkstättenmitarbeiter Felix Roth vor Ort interviewt.
Hatten Sie schon einmal eine Situation, in der ein ehemaliger Insasse des KZs die Gedenkstätte aufgesucht hat? Können Sie aus Ihren Erfahrungen schildern, ob der Besuch dieser Gedenkstätte den ehemaligen Insassen hilft, ihre Erinnerungen aufzuarbeiten?
Ja, also ich bin schon mehrfach Überlebenden begegnet. Meistens passiert das beim sogenannten Jahrestag der Befreiung des KZs. Das war am 11. April 1945 und seitdem wird jedes Jahr um diese Zeit diese Befreiung gefeiert und natürlich den verstorbenen und ermordeten Frauen und Männern gedacht. Und ja, dieser Besuch der ehemaligen ist natürlich für sie emotional enorm aufwühlend, gerade beim ersten Mal. Und was man, glaube ich, schon sehen kann, auch wenn man das sicherlich schwer verallgemeinern kann oder darf, dass nach dem ersten Besuch sich vieles bei ihnen setzt und sie diesen Ort vielleicht auch etwas nüchterner betrachten können. Und das ihnen sicherlich auch helfen kann, ihre psychischen Verletzungen, ihre Traumata, die sie erlitten haben, besser zu verarbeiten. Aber das ist sicherlich unterschiedlich. Es mag auch Leute geben, die das vielleicht ja noch tiefer in bestimmte Dinge reinstößt, wenn sie ja wieder herkommen. Es gibt auch viele, die sagen, sie wollen nicht wieder herkommen, um sich zu schützen. Das ist also sehr individuell.
Das Erinnern an diesen Abschnitt unserer Vergangenheit ist wichtig in unserer Gesellschaft. Inwieweit versucht die Gedenkstätte, die Vergangenheit für zukünftige Generationen zu bewahren und jetzige Generationen zu sensibilisieren? Weil in unserer Gesellschaft können wir zurzeit, wie Sie es auch geschildert haben, einen Rechtsruck und eine vermehrte Fremdenfeindlichkeit verzeichnen.
Ja, ist natürlich eine riesengroße Aufgabe und da muss man auch ein bisschen aufpassen, die Gedenkstätten nicht mit Erwartungen zu überlasten. Wir sind sozusagen nicht der Ort, der gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit heilt. Aber wir können durchaus ein Ort sein, der sensibilisiert und, also, wie Sie das schon gesagt haben, und der vielleicht auch Irritationen stiftet, die zum Nachdenken anregen. Und das versuchen wir natürlich durch unsere pädagogische Arbeit, indem wir versuchen, Aktualitätsbezüge herzustellen, zu zeigen, wie universal das ist, was hier passiert ist. Rassismus, Fremdenfeindlichkeit ist einfach etwas, was in der Menschheitsgeschichte es schon immer gab und was es leider auch immer noch gibt und vermutlich auch nie ganz sozusagen behoben werden kann. Und neben der pädagogischen Arbeit, die natürlich ein ganz wesentlicher Bestandteil dafür sind, versuchen wir als Gedenkstätte durch wissenschaftliche Erarbeitungen unserer Thematik und gleichzeitig auch einem Sammeln und Archivieren von Dokumenten, von Fotos, aber auch von Fundstücken und auch von Relikten im Gelände, sozusagen das hier Geschehene für auch zukünftige Generationen zu bewahren. Zumindest das, was davon übrig geblieben ist.
Gymnasium der Herzen. Vielfalt macht stark.
Школа с сердцем, разнообразие делает сильно.
Nachdem wir schon viel über Häftlinge im KZ gehört haben, würde mich jetzt die Täterseite auch noch interessieren.
Ja, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie man als SS-Aufseher in einem solchen Lager arbeiten konnte. Auch heute noch gibt es einzelne Gerichtsverfahren gegen damalige Täter.
Wobei die Männer heute ja weit über 90 Jahre alt sein müssen.
Das ist richtig. Aktuell wurde in der KZ-Gedenkstätte in Nordhausen eine Sonderausstellung zu dem Thema Prozesse gezeigt.
Diese Sonderausstellung auf dem KZ-Gelände mit dem Titel »Jedes Wort zählt« haben Theresa und Charlotte für uns besucht.
Es gibt auch neben der eigentlichen KZ-Gedenkstätte Mittelbau Dora regelmäßig Sonderausstellungen zu sehen. Die Sonderausstellung »Jedes Wort zählt« setzt sich mit der jüngsten juristischen Aufarbeitung der NS-Verbrechen in der Bundesrepublik auseinander. Es wird die Frage aufgeworfen, wie heute mit den Verbrechen des NS-Regimes umgegangen werden soll. Insbesondere wird die Frage nach der Opfer- oder Täterschaft der Akteure diskutiert. Aufhänger dieser Ausstellung ist der Lüneburger Auschwitz-Prozess 2015 gegen Oskar Gröning. Der Künstler Klaus Steinke sammelte die Zeugenaussagen von Auschwitz-Überlebenden und ihren Nachkommen und arbeitet sie zu handschriftlichen Exponaten auf. Ergänzend dazu sind künstlerisch verfremdete Fotos aus dem sogenannten Auschwitz-Album zu sehen.
Wer ist eigentlich Klaus Steinke?
Der Künstler Klaus Steinke wurde 1936 in Stettin geboren und floh 1945 nach Lüneburg. Ab 1957 studierte er Kunst und Philosophie in Hamburg. Und seit Mitte der 80er Jahre beschäftigt sich Steinke verstärkt in seiner künstlerischen Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte. Der Gießener Künstler beleuchtet mit seinen Werken Alltag und Terror in und nach dem Zweiten Weltkrieg.
Auch in dieser Ausstellung wird hinterfragt, inwiefern sich damalige SS-Männer wie Oskar Gröning der Rolle der Opfer oder Täterschaft zuordnen lassen. Durch die Zeugenaussagen der damaligen KZ-Gefangenen und deren Verwandten wird eine Auseinandersetzung mit den damaligen Umständen ermöglicht.
Aber was hat es eigentlich genau mit dem Prozess 2015 auf sich? Und wer war Oskar Gröning?
Oskar Gröning war von 1942 bis 1944 als SS-Mitglied im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau tätig. Er wurde am 10. Juni 1921 in Nienburg an der Weser geboren und trat im Alter von 12 Jahren der Hitlerjugend bei. 1939 wurde er Mitglied der NSDAP und ein Jahr später trat er freiwillig in die Waffen-SS ein. Im Alter von 21 Jahren bekam er von der SS einen Sonderauftrag in Auschwitz zugewiesen, wo er in der Häftlingsgeldverwaltung arbeitete und während Selektionen Dienst an der Rampe tat. Seine Aufgabe war es, das zurückgelassene Gepäck zu bewachen, das Geld der deportierten Juden einzusammeln, zu zählen und an die zuständigen Stellen in Berlin abzuführen. Im April 2015 wurde er im Rahmen des Lüneburger Auschwitz-Prozesses der Beihilfe zum Mord angeklagt. Am 21. April erging folgende Anklage gegen Oskar Gröning. Oskar Gröning, geboren am 10. Juni 1921 in Nienburg an der Weser, wird angeklagt, zwischen dem 16. Mai 1944 und dem 11. Juli 1944 bei Oswiecim, Auschwitz, wissentlich anderen zu deren vorsätzlich begangenem Mord in mindestens 300.000 Fällen Hilfe geleistet zu haben. Er wurde schuldig gesprochen und zu 4 Jahren Haft verurteilt, verstarb aber im Februar 2018, bevor er diese antreten musste.
Zu diesem Urteil trugen die Aussagen von Überlebenden wie Eva Moses Kor, Eva Putzday-Fahidi oder Kathleen Zahavi bei. Am 4. Prozesstag, den 28. April 2015, wurde die Nebenklägerin Eva Putzday-Fahidi von dem Vorsitzenden Richter Franz Kompisch befragt.
Ist es möglich, in Auschwitz-Birkenau gewesen zu sein und das Schreckliche nicht bemerkt zu haben? Daraufhin Putzday-Fahidi. Das ist unmöglich. Ich muss wirklich sagen, das ist eine Art von Genugtuung, dass ich vor einem deutschen Gericht aussagen kann. Das, was damals ein Verbrechen war, ist es auch heute noch und in alle Ewigkeit. Es geht mir nicht um eine Strafe. Es geht um ein Urteil und eine Stellungnahme der Gesellschaft.
Es wird also deutlich, dass SS-Mitglieder schuldig waren, sowohl aus moralischer als auch aus strafrechtlicher Hinsicht. Trotzdem gestehen sich viele SS-Verbrecher ihre Täterschaft nicht ein und bereuen diese nicht. So auch Gröning.
Ich bin nur ein kleiner Unteroffizier gewesen.
Durch die Ausstellung wird die Ablehnung gegenüber Oskar Gröning bestärkt und man wird sich der Täterschaft von SS-Männern bewusster. Auch für SS-Mitglieder gab es Spielräume, selbst nicht direkt schuldig zu werden. Viele haben diese jedoch nicht realisiert und nicht genutzt, sondern teilweise ihre Position ausgenutzt, um maßlos Gewalt an wehrlosen und unschuldigen Gefangenen auszuüben. In der Sonderausstellung »Jedes Wort zählt« setzt man sich moralisch mit den Abläufen eines Teils der Maschinerie des Holocaust auseinander und gewährleistet somit einen wichtigen Teil der Erinnerungskultur.
Gymnasium der Herzen. Vielfalt macht stark.
Çeşitlilik sizi güçlü yapar.
Nach dem Tag in der KZ-Gedenkstätte haben wir unsere Mitschüler noch einmal im Bus befragt.
Ja, die Eindrücke aus dem KZ haben bei vielen sehr nachgewirkt. Hier sind die Stimmen unserer Mitschüler.
Was für Fragen hast du dir beim Besuch der Gedenkstätte gestellt?
Also eigentlich die Fragen, die man vorher auch schon hatte, aber die wurden irgendwie verstärkt. Also wie konnten die deutsche Bevölkerung das irgendwie nicht entdecken oder wie konnten die Soldaten, die das durchgeführt haben, das einfach so geschehen lassen?
Wohl größte Frage, die ich mich gestellt habe, als ich dieses Geländer gesehen habe und gesehen habe, wie offen das war und dass man auch auf die Stadt wirklich runtergucken konnte. Man konnte in die Stadt gucken, die Stadt konnte hingucken. Da habe ich mir die Frage gestellt, wie die Menschen, die da in der Nähe gewohnt haben, das verantworten konnten oder wie die in Ruhe schlafen konnten, in dem Wissen, dass so etwas Schreckliches direkt vor ihren Augen passiert, direkt vor ihrer Haustür, direkt vor ihrer eigenen Haustür wirklich und sie das wirklich drauf gucken konnten und nicht gar nicht haben. Und das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wie man das vereinbart mit sich selber.
Schwierig, also ich habe mir einige Fragen gestellt, unter anderem auch, wie man das moralisch vereinbaren konnte, als beispielsweise SS-Aufseher oder als Vorarbeiter. Das war, glaube ich, die... ja, gravierendste Frage, die ich mir selber gestellt habe.
Was denkst du, kannst du durch den Besuch der Gedenkstätte mitnehmen?
Also ich denke, man kann auf jeden Fall mehr Dankbarkeit für unser Leben jetzt mitnehmen, weil
wir halt einfach nochmal gesehen haben, wie viel besser es uns eigentlich geht im Gegensatz zu denen und auch deutlich mehr Aufmerksamkeit, vielleicht auch für die Missstände, die heutzutage noch herrschen und ja, die halt herauszustellen und dagegen auch was zu tun.
Ich habe heute nochmal einiges über die Geschichte dazugelernt und ich hoffe auch, dass andere das auch getan haben. Es gibt ja das Sprichwort, wer nicht aus der Geschichte lernt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Und ich hoffe einfach, dass so etwas Schreckliches nicht nochmal passiert. Und je besser man darüber informiert ist, desto besser kann man auch dagegen vorgehen. Deswegen hoffe ich, dass viele was mitgenommen haben und auch vor allem dankbar sind, dass wir mittlerweile in einer anderen Zeit leben.
Könntest du ein ganz kurzes abschließendes Fazit über deine Erwartungen und Eindrücke geben?
Ja, also ich muss sagen, ich fand die Exkursion einerseits sehr informativ, da wir sehr viele Zahlen auch, was mir persönlich immer gut gefällt, über die Situation dort vor Ort bekommen haben. Und andererseits muss ich natürlich sagen, hat es mich persönlich sehr berührt, wie damals mit den Häftlingen dort umgegangen wurde. Und ich muss sagen, jetzt auf der Rückfahrt bin ich jetzt doch in deutlich anderer Stimmung als noch heute Morgen und doch sehr nachdenklich über diesen ganzen Themenkomplex.
So, das war unsere Sondersendung zur Gedenkstättenfahrt ins KZ Nordhausen.
Ich hoffe, dass wir Sie und euch mit unseren Beiträgen gut informiert haben.
Vielleicht sind Sie auch durch unsere Musikauswahl nachdenklich geworden.
Wir verabschieden uns ganz herzlich bei Ihnen und wünschen Ihnen noch einen nachdenklichen Abend.
Tschüss!